Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde, wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Ich freue mich sehr, dass heute Gerhard Schobel bei mir im Podcast zu Gast ist. Gerhard hat einen interessanten Lebensweg hinter sich, vom Textilchemikanten zum Therapeuten. Er lebt in Basel und ist Gründer und Leiter von AEON, einem Ausbildungszentrum für Psychosynthese und ganzheitliches Heilen. In dieser Folge erfährst du, warum es sich lohnt, deiner Intuition auf deinem Lebensweg zu folgen. Du erfährst, wie es ist, wenn man sich auf das Leben einlässt und eingeschlagene Pfade korrigiert, wie rückblickend oft alles Sinn ergibt und was du tun kannst, um Klarheit auf deinem Weg zu erhalten. Außerdem hat Gerhard praktische Tipps für dich, wie du mit der Angst vor dem Unbekannten umgehst und was dir in unsicheren Zeiten wie diesen Halt geben kann. Also, viel Spaß bei dieser Folge.
Wunderbar, dann freue ich mich sehr, dass heute Gerhard Schobel bei mir im Podcast ist. Lieber Gerhard, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Schön, dich mit dir zu reden, Claudia.
Toll, wunderbar.
Und mit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Das freut mich und uns. Vielen Dank. Ja, wir haben uns schon ein bisschen im Vorgespräch unterhalten. Und dein Vater, das habe ich mir sehr interessiert gemerkt, war einer der ersten Yoga-Lehrer in der Schweiz. Du lebst in Basel.
Nein, Entschuldigung, ich muss es kurz korrigieren.
Gerne.
In Österreich, in Vorarlberg.
Okay, alles klar. Okay.
Ich komme ursprünglich aus Österreich, auch wenn ich schon seit über 40 Jahren in der Schweiz, in Basel lebe. Komme ich ursprünglich daher.
Wie schön.
Und von daher, mein Vater hat die größte Yogaschule Europas gehabt für lange Zeit. Er hat 1968 seine Yogaschule gegründet, hat in Vorarlberg eine Yogaschule gehabt und in Deutschland, im Raum Friedrichshafen.
Spannend.
Und zur damaligen Zeit war das schon etwas ungewöhnlich.
Absolut, genau. Und da stelle ich mir eben auch prägend vor, mit so einem Vater aufzuwachsen, vielleicht in einer Zeit, wo das eben noch ungewöhnlich war, wie du sagst. Wie war das für dich? War das sehr prägend?
Ja, die Zeit war ganz sicherlich sehr prägend, weil mein Vater zum einen natürlich eine Position als Yogalehrer hatte, als der große Meister. Und ich schon damals erleben durfte, was für einen Unterschied das macht, beim Meister zu sein und im Privaten zu sein. Also das sind manchmal nicht ganz die gleichen Sachen. Die habe ich da auch sehr gut gelernt. Aber es war für mich eine wichtige Basis, weil ich habe damals schon als kleines Kind, ich war so, hat so im Alter, als ich 10 war, ganz fest damit angefangen. Schon als kleines Kind habe ich immer wieder andere Denkweisen gelernt und gehört. Und es wurde mir ganz viel auch immer wieder vermittelt, halt auch ein bisschen außerhalb von dem bekannten Denkmodell zu denken. Das war für mich eine spannende Zeit in ganz vielen verschiedenen Dimensionen. Also, er hat auch schon sehr früh begonnen, Leute aus Indien einzuladen, um Vorträge zu halten und Leute von überall auf der Welt, sodass ich nachher schon ganz viel gelernt habe. Quasi zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen hat es Yoga in allen Variationen gegeben.
Das stellt sich manch einer vielleicht als wunderbar vor. Aber bei dir war es so, du bist jetzt nicht direkt in seine Fußstapfen getreten, sondern war das dir vielleicht ein bisschen zu viel. Du hast eine Ausbildung als Textilchemikant erstmal absolviert. Du bist nicht direkt Yoga-Lehrer geworden oder wie auch immer.
Nein, ich bin nicht Yogalehrer geworden. Obwohl mir mein Vater dieses Angebot einmal gemacht hat, habe ich das ausgeschlagen, weil für mich war das zur damaligen Zeit zu esoterisch. Das war mir zu abgehoben. Ich wollte was Anständiges lernen. Für mich war es damals, dass ich gesagt habe, da wird viel gequatscht und wenig gelebt. Und ich wollte deshalb einfach einen Beruf lernen und habe mich damals für Textilchemie entschieden, weil ich das sehr spannend fand.
Mhm. Okay.
Ich habe mich immer wieder sehr gerne mit Farben beschäftigt und mit schönen Drucken und so weiter. Also von dem her, das war so eine Leidenschaft von mir über viele, viele Jahre.
Okay. Und war das okay für deinen Vater auch in dem Sinne oder war der ein bisschen traurig, dass sein Sohn jetzt vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen hat als er selbst oder ja, sich vielleicht einen spirituelleren Weg für dich schon gleich gewünscht hätte?
Naja, mein Vater hat damals überhaupt nichts gesagt. Textilchemie, das wäre nicht so richtig mein Thema, aber ich möchte es halt machen. So. Zumindest würde ich einen anständigen Beruf lernen.
Okay.
So. Das war ganz okay. Und in späteren Jahren, als ich dann die Ausbildung gemacht hatte, nach der Textilchemie-Ausbildung, bin ich nachher ins Militär gegangen und hat da in während der Militärzeit habe ich verschiedene Erweckungserlebnisse gehabt. Und als ich dann nach Hause ging am Wochenende und meinen Vater gebeten habe, er möge mir doch ein paar Bücher ausleihen, um mich in dem Thema zu vertiefen. Damals hat er dann zu mir gesagt, endlich, mein Sohn, und das hat er mir so erzählt, ich habe in Indien war im Ashram, war bei einem, in einem Kloster, da hat man ihm aus der Hand gelesen, dass sein ältester Sohn würde in einer Art und Weise ähnlichen Weg gehen wie er. Und damals, als er das so gehört hat, hat es überhaupt nicht danach ausgesehen, als ob ich auch nur in irgendeiner Weise in die Richtung gehen würde, wo er gegangen ist. So, er war ganz froh darüber.
Kann ich mir vorstellen. Was kannst du vielleicht als Beispiel eines dieser Erweckungserlebnisse nennen, die du in deiner Militärzeit hattest, die dich dann vielleicht so ein bisschen auf einen anderen Weg gerufen haben?
Ich hatte verschiedene Erfahrungen, wo ich so mit Transpersonal, oder man würde sagen Gipfelerlebnissen, in Kontakt kam, dass ich plötzlich also diese Verbundenheit mit dem ganzen Weltgeschehen oder die Verbundenheit mit der ganzen Natur wahrgenommen habe, dass ich Lichter gesehen habe oder dass ich Auras gesehen habe und Dinge wahrgenommen habe, hellfühlig wurde für Menschen oder dass ich Fragen beantworten konnte, wo mir ein Kollege immer wieder gestellt hat. Während der Militärzeit hat sich damals gerade mit dem Neuen Testament beschäftigt, das mich bis dahin überhaupt nicht interessiert hat, aber er hat dann immer wieder mal eine Frage gestellt, wenn er das etwas nicht verstanden hat. Und ich habe das irgendwie durchfließen lassen und habe ihm die Antwort gegeben und über die Antwort selbst gestaunt, weil ich nicht wusste, wo kommt das eigentlich her? Was passiert hier überhaupt? Und am Schluss war das so, dass er mir das Buch in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, du kommst da besser zurecht als ich. So kam ich zu meinem ersten Neuen Testament.
Okay. Ja. Sehr schön. Ja, spannend, so wie einen das Leben auch so leiten kann und so leiten. Heute leitest du das AE und Institut in Basel, also ein Institut für ein Ausbildungszentrum für Psychosynthese und ganzheitliches Heilen.
Ja.
Und wie kam es dazu? Also wie kam dann die Wende dahin? Wie hast du zur Psychosynthese gefunden?
Nun, als ich fertig war mit der Psychiatrie, habe ich so mit dem Militär, habe ich so für mich gemerkt, dass Textilchemie nicht der Beruf ist, den ich leben kann. Mhm. Und ich wollte mehr über die Seele erfahren und über das seelische Geschehen und bin deshalb in die Psychiatrie gegangen. Mit der Idee, dass in der Psychiatrie lernt man doch Psyche und Seele, das ist doch das Gleiche. Also da lerne ich dann viel über die Seele und habe dann für mich gemerkt, dass unter Psyche und Seele unterschiedliche Dimensionen des Menschseins verstanden werden. Und trotzdem blieb ich für 9 Jahre in der Psychiatrie, habe viel gelernt über psychische Erkrankungen und war dem sehr zugetan. Ich fand die Arbeit sehr spannend. Gleichzeitig habe ich in meiner Freizeit mich mit alternativen Heilweisen beschäftigt. Ich habe schon in der Militärzeit angefangen, mich mit verschiedenen schamanischen Traditionen auseinanderzusetzen und habe mich nachher begonnen, vertieft mit der hawaiianischen Tradition zu beschäftigen. Und habe so in dieser ganzen Auseinandersetzung immer wieder nach einem Weg gesucht, wie bringe ich die Sache zusammen. Es war manchmal schon ein wenig schräg. Ich habe auf der einen Seite im Spital bin ich mit Sterilisationen Material herumgelaufen oder habe desinfiziert und Spritzen gegeben. Und auf der anderen Seite habe ich philippinischen Heilern assistiert, während sie mit den Händen operiert haben, das in der Freizeit. Also das war schon ein bisschen mind-blowing. So, also von dem her war es für mich immer wieder ein Suchen nach, wie bringe ich denn diese zwei Welten zusammen? Weil für mich war es nie ein Entweder-Oder. So, weil ich finde, in beiden Bereichen hat es so seine Schwachstellen. Oder? Also es gibt die Psychiatrie oder die Medizin, die mir zu stark materialistisch ist, geworden ist in der heutigen Situation. Trotzdem hat sie aber auch ganz viele Stärken in Bezug auf Heilung und Menschen unterstützen, im wieder gesund werden. Und gleichzeitig die alternative Heilweise, wo mir manchmal dann doch ein wenig zu abstrakt oder arbeite oder zu wenig Bodenkontakt habe. Und für mich ist es immer wieder, oder war es auch immer wieder wichtig, diese Dinge zusammenzubringen und zu schauen, wie kann man das Beste aus all diesen Welten nehmen und sich entfalten. Weil nicht jeder Mensch kann einfach nur sie haben die spirituelle Dimension ausrichtet. Wenn jemand nicht weiß, was das überhaupt heißt das für die Person die Medizin sehr viel wichtiger und heilsamer. So. Und so auf diese Suche, wo ich da so versucht habe, da irgendwie das zusammenzubringen, da bin ich dann über die Psychosynthese gestolpert. Das war 1983. Und dann habe ich 1984 einen Einführungskurs mitgemacht. Und der Einführungskurs, also das war so, ist so ein Basiskurs, wo die Grundmodelle erläutert werden. Und das hat mich dann so packt, und dass ich weitergemacht habe, die Ausbildung gemacht habe, weil ich da habe gemerkt, ich bringe diese Sache wirklich zusammen. Die Psychosynthese wurde von einem italienischen Psychiater, dem Dr. Roberto Azzaccioli, gegründet. Und der hat schon eben ein Konzept entwickelt, wo sehr offen ist. Sam Keen, ein anderer sehr bekannter amerikanischer Psychologe und Journalist, hat ihn einmal interviewt und hat gefragt, was ist denn die Schwäche von der Psychosynthese? Und er hat damals so gesagt, oh, vielleicht das, dass es so offen ist, dass es manchmal, also dass es unglaublich viel integrieren kann. Und das hat mich sehr angesprochen damals, zu erfahren, dass ich das Modell zur Verfügung habe, wo ich all die verschiedensten Heilmethoden, Heiltechniken, die es auf der Welt gibt, einordnen kann und sagen kann, für diese Ebene ist das hilfreich und für diese Ebene ist das hilfreich. Und einfach ein umfassendes System zu haben. Und so habe ich dann halt weitergemacht. Und da stehe ich heute. Also was sitzt jetzt irgendwie 38 Jahre später.
Toll. Also ich finde, man merkt richtig, wie du so deinem Weg gefolgt bist. Und ich finde noch interessant, vielleicht auch für die Zuhörer zu erfahren, als du damals in die Psychiatrie gingst, hast du dann nochmal eine Ausbildung gemacht oder konntest du einfach da arbeiten? Oder welchen Zugang hattest du da?
Ich habe da die Psychiatrie, also die Krankenpflegeausbildung gemacht.
Okay.
So, die ging 3 Jahre. So, als ich fertig war mit der Textilchemie, habe ich gedacht, ich gehe nie mehr in die Schule.
Okay.
Ich hatte mit 18 richtig die Schnauze voll.
Okay. So. Ja.
Naja, als ich dann noch halt irgendwie 20 Jahre später zurückgeschaut habe, habe ich gemerkt, ich habe eigentlich nur 1 oder 2 Jahre in meinem Leben gehabt, wo ich nicht wirklich wieder in der Ausbildung war, in der Weiterbildung für einen Beruf oder so. Also von daher ich habe dann Psychiatrie-Ausbildung gemacht und eben war 9 Jahre da in der Psychiatrie. Später habe ich dann, weil mir die Psychiatrie auch wieder zu eng wurde vom Konzept her und ich mehr einbringen wollte, auch von der Psychosynthese, habe ich dann halt in die Drogenarbeit gewechselt und habe ebenfalls 9 Jahre als Suchttherapeut gearbeitet. Mhm. Mit also Mehrfachsüchtigen, mit Heroinsüchtigen und so weiter.
Okay. Sehr interessant und sehr prägend.
Und ja, wir haben jetzt viel Ähnlichkeiten, die Süchtige und ich.
Okay, inwiefern?
Wir sind beide eigentlich am Suchen.
Mhm, ja.
Nur mit unterschiedlichen Mitteln.
Am Suchen, ja.
Ja.
Mhm. Okay, ja, das ist interessant, das so zu sehen und das vor diesem Hintergrund zu sehen. Jetzt hast du quasi in deinem Leben auch mehrere berufliche Veränderungen erlebt. Und ich erlebe häufig, dass so Menschen, die vor einer beruflichen Veränderung stehen, Angst haben vor dieser Veränderung. Also die vielleicht sagen würden, ja, jetzt bin ich in der Textilchemie und irgendwie würde ich zwar gerne was anderes machen, aber irgendwie traue ich mich nicht so richtig. Was würdest du sagen? Ich traue mich nicht vielleicht so richtig, den Weg ins neue Unbekannte zu wagen. Woran liegt das aus deiner Sicht?
Aus meiner Sicht liegt das ganz stark an dem, was wir gelernt haben in unserer Kindheit.
Mhm.
Oder? Es ist heute nicht mehr ganz so, aber zu der Zeit, als ich aufgewachsen bin, hat es noch geheißen, lerne einen Beruf und dann arbeite darauf, bis du pensioniert wirst.
Mhm.
Und also die Menschen haben oftmals noch die Idee, dass wenn sie etwas gelernt haben und wenn sie einen Job haben, dass das dann sicher ist für sie.
Mhm.
Und
ja.
Dieses Gefühl der Sicherheit und die Angst vor der Unsicherheit, das lässt Menschen dann bremsen. Sie haben dann halt, richten sich ihr Leben ein und haben dann halt Mühe, diesen Schritt zu machen, weil sie dann Angst haben vor den Verpflichtungen, Angst haben, die Rechnungen vielleicht nicht mehr so gut zu bezahlen zu können oder.
Mhm.
Gibt ganz viele quasi innere Widerstände, wo da auftauchen, wo wir dann halt aus dem Unbewussten heraus für uns Rechtfertigungen finden, weshalb wir diese Schritte nicht machen.
Mhm. Okay.
Gleichzeitig sind wir nachher unglücklich oder so eben so halbglücklich. Wir sind innerlich nicht ausgefüllt, wir sind leer. Es fehlt an Lebensfreude oder an Kraft. Und man merkt das ja auch, wenn der Medikamentenkonsum ist rapid gestiegen, oder? Die ganzen Mittel zum sich beruhigen, zum dämpfen. Mhm. Alkoholkonsum, all die verschiedensten Drogen, die konsumiert werden, dienen immer wieder dem, quasi den Schmerz, den ich erlebe, weil ich nicht diesen Schritt mache, aber innerlich spüre, dass da was ansteht, weil ich diesen nicht gehe. Und um diesen Schmerz nicht so wahrzunehmen, dämpfe ich ihn halt immer wieder mit irgendetwas.
Mhm.
Sei das mit einer Substanz oder sei das auch mit dem, dass ich noch mehr arbeite und versuche, noch mehr da vielleicht Karriere zu machen oder was auch immer. Aber irgendwie immer wieder wird das gedämpft.
Mhm. Und wie wäre der Weg, sich diese Angst zu stellen? Also angenommen, ich weiß zwar, ich habe Angst in dem Moment, ich traue mich nicht richtig. Was könnte ich tun, um vielleicht mutiger zu sein, so dass ich zumindest diesen Schritt tun kann? Man kann Angst ja nicht wegdrücken wie ein Schalter.
Ja, kann man leider nicht. Also außer medikamentös, da geht man so ein bisschen weg. Also, nein, was hilft uns, die Angst zu überwinden? Meines Erachtens ist es immer wieder eine Frage so des Mutes. Oder? Also immer wieder kleine Schritte des Mutes zu machen immer wieder ein etwas Kleines auszuprobieren in die Richtung, wo ich gehen möchte.
Mhm.
Es ist für mich das Thema ganz stark auch ein Herzensthema, weil für mich ist das Herz steht für die Qualität des Mutes auch.
Mhm.
Mhm. Und auf mein Herz zu hören und zu lernen, dem zu vertrauen.
Mhm.
Okay. Letztendlich geht es für mich in dem ganzen Bereich ganz stark darum, dass Menschen lernen, sich selbst mehr zu vertrauen. Weil wir haben in der Vergangenheit immer wieder gelernt, außen zuzuhören und auf auf das Umfeld zu achten, oder? Und wenn uns unsere Freunde und Freundinnen, unsere Partnerinnen und Partner da sagen, nee, mach das nicht, das ist zu riskant, dann erleben wir nicht nur unsere eigene Angst, sondern wir nehmen auch die Angst vom Umfeld mit auf. Mhm. Und das ist nicht motivierend und wirkt nicht in dem Sinn motivierend. Und da zu lernen, zwar das Umfeld zu respektieren und wertzuschätzen mit ihren Haltungen, aber gleichzeitig zu mir zurückzugehen und mir bewusst zu werden meiner inneren Stärke, meines inneren Zentrums oder meiner inneren Mitte, wie man auch sagen kann, hilft, so diesen Mut in mir zu aktivieren und dieses Vertrauen in mir zu aktivieren, um diese Schritte zu machen.
Okay, also kleine Schritte machen in die richtige Richtung. Also könnte sein, sage ich jetzt mal, von der Textilchemie zur Psychosynthese könnte sein, also ich traue mich noch nicht, könnte sein, ich lese Bücher darüber, ich beschäftige mich schon mal mit dem Neuen, mache Kurse oder was könnte das noch sein, um den Mut zu stärken?
Das können ganz viele Sachen sein, oder? Also wie du sagst, Bücher lesen, Filme anschauen in dem Bereich, mich informieren darüber, was für Möglichkeiten das es geben würde. Aber vor allem auch immer wieder kleine Willensübungen zu machen. Mhm. Die Synthese ist eine Willensschulung. Es ist eine spirituelle Tradition, aber ist ganz stark auf Willensschulung. Also es geht darum, die eigene Kraft mehr in eine bestimmte Richtung zu lenken, nämlich die ich gerne möchte. Und Willensschulung heißt, immer wieder jeden Tag einen kleinen Akt zu machen, den ich sonst eben nicht machen würde. So, weil ich sonst in der Komfortzone bleiben würde, jetzt mache ich jeden Tag irgendetwas. Das können auch ganz sinnlose Übungen sein, einfach damit ich etwas mache, wo ich aus dem Gewohnten, aus der Komfortzone ein wenig rausgehe. Mhm. Das können Spaziergänge sein, das kann irgendwie etwas sein, wo dem Körper gut tut. Mhm. So, das kann etwas sein, dass ich anfange, etwas auszusprechen, wo ich mich bisher vielleicht nicht getraut habe oder nicht mich zurückgehalten habe. Es geht nicht darum, gleich das große Ding zu machen. Das ist das, was uns oftmals zum Scheitern bringt, sondern wirklich immer zu schauen, was sind kleine Schritte, damit ich quasi mich innerlich den Mutmuskel sozusagen, damit ich den trainieren kann. Oder? Mhm. Da, wenn man das in der Analogie nehmen für den Muskelaufbau, dann erwarte ich ja auch nicht einfach gleich, dass ich irgendwie 100 Kilo stemmen kann. Ja,
stimmt.
Also, sondern wir trainieren das fangen ganz vorsichtig an und langsam an zu trainieren. Und da gibt es ganz, ganz viele Übungen dazu. Inzwischen gibt es auch schon mehrere Bücher zum Thema Willensschulung oder Willenskraftentwicklung. Da gibt es inzwischen etwas mehr Forschung diesbezüglich, weil man einfach erkannt hat, wie wichtig das der Aspekt in jedem Menschen ist.
Absolut.
Weil als erstes brauche ich diesen Wille in mir, zu stärken. Ja.
Genau. Eine Übung zum Trainieren des Muskels, die mir gerade einfällt, ist aus dem Buch von Asa Joly zum Thema Willen. Und das ist, dass man sich jeden Tag 10 Minuten auf einen Stuhl stellt.
Genau.
Nichts tut und einfach nur dieses Durchhalten, das auch dieses Nichtstun, einfach etwas durchhalten, dass das auch erstens positive Gefühle in einem verursacht und man darüber tatsächlich auch den Willensmuskel trainiert.
Das ist das eine. Und zum anderen, wenn ich jeden Tag 10 Minuten auf dem Stuhl stehe und dann einfach so von da oben herunterschaue und nichts tue, das stärkt auch das Selbstvertrauen.
Absolut.
Also die Leute, wo ein schwaches Selbstwertgefühl haben, wenn die diese Übung 60 Tage machen, dann verändert sich unglaublich viel.
Mm. Sehr schön. Eine kleine Übung mit großer Wirkung.
Ja. Ja, oftmals sind es die kleinen Übungen, die letztendlich große Wirkung haben, oder? Weil, weil wir arbeiten viel, oder ich arbeite viel mit kleinen Übungen, weil die Übungen, die machen die Menschen am ehesten. Wenn ich jemand sage, sitze jeden Tag eine halbe Stunde hin zu meditieren, dann verwerfen die meisten Leute die Hände. Haben irgendwelche Erklärungen und Ausreden. Aber wenn ich denen sage, es genügen 2 Minuten pro Tag, vielleicht über den Tag mehrmals gemacht, diese jene Übung zu machen, das macht man. Mhm. Weil das kann man während einem Kaffee trinken mal machen oder einen Tee trinken oder mal, während man auf der Toilette sitzt oder wo auch immer. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo man mal kurz 2 Minuten Zeit hat, etwas zu machen.
Ja, und schon hat man auch eine positive Selbsterfahrung, die auch das Selbstwertgefühl stärkt und auch letztlich dann Willen und Mut.
Ja.
Wunderbar. Was würdest du Menschen raten, die vielleicht gerade vor so einer beruflichen Veränderung stehen oder sich vielleicht neu orientieren wollen oder müssen, weil vielleicht ja die Gesundheit nicht so mitmacht oder der Job ausläuft oder welche Gründe es auch immer gibt? Was ist so wichtig, um die nötige Klarheit für den eigenen Weg zu erhalten? Du hattest ja für dich eigentlich schon so eine Klarheit, das entnehme ich so von dem, was du erzählt hast, oder es ist klar geworden. Aber was ist wichtig, um die nötige Klarheit für den eigenen Weg zu erhalten? Und dann auch wirklich ins Tun zu kommen. Was wäre deine Sicht darauf?
Für mich ist wichtig, um die nötige Klarheit zu erhalten, ist für mich wichtig, dass Menschen Schritte tun. Das ganz egal was. Also jeden Schritt, den ich mache, hilft mir, etwas klarer zu werden. Es gibt keine falschen Schritte oder falsche Richtungen, in die ich mich bewegen kann. Der einzige Fehler, wo man da machen könnte, ist sitzen zu bleiben und unglücklich zu sein. Mhm. Ich empfehle den Leuten immer wieder, dass sie zum einen für sich selbst abklären, was beruflich für Möglichkeiten sind. Also, dass sie mal für sich schauen, was möchte sie überhaupt? Wohin möchte sie gehen? Wohin, wenn sie auf ihr Herz hören, was würde sie dann machen? Was sind ihre Hobbys? Was ist das, wo sie begeistert? Wo haben sie ihre Fähigkeiten und Talente? Was ist das, was sie wirklich interessiert? Womit fühlen sie sich in ihrer Freizeit zum Beispiel den Raum oder die Zeit? Also, was ist das, in welche Richtung das es tendiert? Und dann mit denen zu schauen, und was kann daraus als Beruf entstehen? Weil wir leben in einer Zeit, wo quasi wöchentlich neue Berufe entstehen. Also wer sagt, dass die Person nicht, wenn sie das, was sie zu ihrem Hobby macht und in ihrer Begeisterung macht, dass das nicht ein neuer Beruf werden könnte, wenn es nicht schon einer ist?
Mhm, absolut. Es ist ja auch eine Zeit der Unsicherheit und wir erleben ja auch gerade eine Zeit der Unsicherheit in der erneuten Welle, Pandemie, wie auch immer. Was ist das, was uns vielleicht in unsicheren Zeiten Halt und Sicherheit geben kann? Was würdest du empfehlen, wenn wir vielleicht ängstlich sind, unsicher? Was gibt uns so ein bisschen mehr Halt? Was kann uns Sicherheit geben?
Naja, am meisten Sicherheit gibt uns, wenn wir uns auf unser Herz konzentrieren und über Mediale zu unserer Mitte gehen. Und darauf vertrauen, dass wir innerlich geführt werden, dass wir schon das Richtige machen. Ja. Dann ist für mich die Anbindung zu einem höheren Bewusstsein, also zu einer spirituellen Quelle. Und das hat schon Viktor Frankl und andere sehr gut und eindeutig beschrieben, oder? Dass diese höhere Anbindung, das Wissen, dass ich getragen bin und dass ich geführt bin auch, hilft ungemein, in unsicheren Zeiten darüber hinwegzugehen oder halt weiterzugehen.
Ja.
Dann ist für mich ein weiteres wichtiges Element auch, den Herzen der anderen Menschen zu begegnen. Mhm. Oder? Also Menschen, die im Umfeld sind, mit Liebe zu begegnen, weil das hilft, wieder mir selbst mehr zu vertrauen. Also so diese Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, weil unser Unterbewusstsein nimmt Wertschätzung, die wir zum Ausdruck bringen, immer persönlich, ganz unabhängig davon, ob wir sie jemand anderen gegenüber zum Ausdruck bringen oder uns selbst gegenüber. Es ist immer, wenn eine Wertschätzung wirklich aus dem Innersten kommt, entfaltet sie sich auch immer im Meer. Also von dem her, auch das wär meines Erachtens eine gute Möglichkeit, um in Zeiten von der Unsicherheit besser darüber hinwegzukommen oder besser entscheiden zu können. Wenn ich mich geliebt fühle, wenn ich mich wahrgenommen fühle oder wenn ich mich gehalten fühle, dann fällt es mir viel leichter, in die Unsicherheit zu gehen. Manchmal hilft auch einfach ganz kritisch die Frage, sind die Ängste, die ich da habe, wirklich wahr? Also muss ich wirklich Angst haben, dass ich verhungere, wenn ich jetzt eine Entscheidung fälle und halt in der unsicheren Zeit lebe? Und dann können wir in unserer Gegend einfach sagen, das stimmt hundertprozentig nicht, weil wir sind ja in einem sozialen System, das uns sehr gut versorgt. Also wir würden von unseren Freundinnen und Freunden wahrscheinlich nicht im Stich gelassen oder von unserem Umfeld. Also von dem her, uns einfach auch dem zu stellen und zu fragen, wie wäre es, wenn? Aber eine von den Grundvoraussetzungen für all das ist für mich schon immer wieder diese Verbundenheit, dieses Verbinden, dieses Vernetzen mit den Menschen, oder? Und das ist das, wo mir am meisten Bedenken macht in der heutigen Zeit, oder? Dass die Menschen immer mehr so isoliert werden, oder? Also es immer mehr heißt, jeder muss für sich und jeder muss genügend Abstand und jede andere Person ist potenziell gefährlich und. Das finde ich am kritischsten in dieser unsinnigen Zeit. Darum entstehen so viele Aggressionen auch.
Ja, so das Trennende im eigenen Erleben und dann lieber vielleicht auch zu schauen, wie kann ich Menschen wohlwollend sein und wie kann ich liebevoll zu anderen sein. Und genau. Das ist eine Energie, die dann auch auf einen zurückstrahlt im Prinzip, oder?
Ja.
Okay. Genau. Folgst du einem bestimmten Motto in deiner Arbeit oder deinem Leben? Oder gibt es was
dran? Ich folge schon meinem Motto. Also zum einen bemühe ich mich darum, absichtlich zu leben. Also das heißt, mir immer bewusst zu sein, dass ich jeden Moment sterben könnte. Also das heißt, ich könnte jeden Moment meine Frau nicht mehr treffen oder meine Kinder nicht mehr sehen oder Enkelkinder. Also versuche ich, meinem Umfeld gegenüber das zum Ausdruck zu bringen, in jedem Moment, was ich gerne zum Ausdruck bringen möchte und das nicht auf später zu verschieben. Also wirklich die Liebe oder die Wertschätzung und die Anerkennung nach Hause zu tragen auch. Und das eine und das andere ist, ich habe schon gesagt, ich habe sehr viel mit den Hawaiianern gearbeitet, hawaiianischen Schamanismus. Und da ist eine Aussage, dass wir hier auf dieser Welt sind, um das Leben zu genießen und die Schönheit der Natur zu genießen und die Fülle zu genießen und nicht um einfach nur zu arbeiten. Und das Motto habe ich mir sehr auf die Fahne geschrieben, dass es mir darum geht, ganz viel zu genießen und die Schönheit wahrzunehmen, die uns umgibt in jedem Bereich. Die Schönheit auch in den Begegnungen mit den Menschen zu sehen, mit den Prozessen und so weiter. Und ich habe dann halt mein Hobby zum Beruf gemacht, also meine Leidenschaft, das, was mich begeistert, sodass ich würde das Gleiche auch machen, oder mache es auch in meiner Freizeit, weil ich einfach es genieße. So mit Menschen zu sein, uns gegenseitig zu unterstützen, uns zu begleiten, uns zu vernetzen, uns mit der Natur zu verbinden, das ist mir sehr wichtig. Und immer wieder diese Beziehung herzustellen, Beziehung zu allem.
Schön.
Das Grundprinzip, das Ho'oponopono, eine hawaiianische Vergebungstechnik, die ich sehr gern habe, sagt als erstes, es geht darum, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und zwar mit allem. Sei das so mit mir selbst, mit den Menschen um mich herum, mit meiner Vergangenheit, aber auch mit der Natur, mit dem Geistigen, mit dem Spirituellen. Es geht darum, immer wieder alles wieder in Ordnung zu bringen, an die richtige Stelle zu stellen im eigenen Leben. Und das ist das, wo wir halt häufig oder wo ich häufig beobachten kann, dass das verloren gegangen ist in unserer Gesellschaft. Und dass die Menschen das wieder sehr viel mehr suchen, diese Verbindung und wieder diese Verbundenheit herzustellen. Weil letztendlich ist das in unserem Innersten immer wieder ein Streben, oder? Ein, ein Bedürfnis, uns zu verbinden.
Ja, heißt in dem, nach diesem hawaiianischen Prinzip heißt da, das in Ordnung bringen, heißt das auch die Verbindungen mit anderen Menschen wieder, die Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Meines Erachtens geht es immer wieder darum, weil oder jede Beziehung, die ich nicht in Ordnung gebracht habe, die trage ich mit mir rum.
Ja, das stimmt.
Das muss die andere Person gar nicht berühren, aber ich trage sie mit mir rum, und zwar 24 Stunden am Tag. Und auch wenn das vielleicht nur eine kleine Sache ist, aber viele kleine Sachen gebe ich denen, hat eben auch ein großes.
Ja. So. Das stimmt.
Wir wissen, dass ein Atom zu 99% aus Leere besteht. Und trotzdem, wenn wir da durch die Wand durch wollen, dann merken wir, die Leere ist doch irgendwie gefüllt. Wenn wir nicht uns kümmern um uns und dann immer wieder die Sachen in Ordnung bringen, dann sind wir nicht im freien Fluss, dann sind wir nicht in unserer Energie, dann sind wir einfach sehr viel müde im Leben.
Ja. Und das bedeutet, in Ordnung zu bringen, vielleicht auch mal für sich zu spüren, wo ist vielleicht etwas nicht in Ordnung oder und genau. wie kann ich wieder eine gute Verbindung zu der Situation, zu dem Menschen herstellen? Oder?
Ja, und das betrifft alles. Das betrifft auch, also nicht nur das Private, das betrifft nicht nur Beziehungen zu Familie oder Freundschaften, sondern das betrifft auch das Berufliche. Also all die Arbeitsstellen, die nicht in einer guten Art und Weise gekündigt worden sind oder wo man sich nicht wohlgefühlt hat, all das sind Sachen, die da irgendwo im Sack drin hängen. Ne?
Ja.
Und wenn man mittragen und das in Ordnung zu bringen, ist manchmal der beste Weg, um halt ganz anders und befreiter in einen neuen Weg einzusteigen oder in einen neuen Beruf. Drum im Hawaiianischen macht man so diese Ho'oponopono-Rituale. Immer wenn ein Beruf abgeschlossen wird oder ein Job abgeschlossen wird, bevor man in den neuen geht, tut man alles in Ordnung bringen. Damit man nicht den alten Müll in die neue Situation hineinträgt. Und das kennen wir aus der Psychologie ja auch, von dem Thema Übertragung. Oder? Also, wie schnell, dass wir die Sache übertragen. Also von dem her ist es gut, diese Übertragungen ganz bewusst zu lösen. Und dann hat ins Neue einzusteigen.
Wunderbar, sehr, sehr interessant. Wenn ich jetzt mehr über dich erfahren möchte und vielleicht auch eine hawaiianische Zeremonie bei dir buchen möchte, wo erfahre ich mehr über dich oder wo kann ich mehr über dich lesen? Wo finde ich dich?
Mich findet man in Basel und im Internet findet man mich unter www.aeon.ch und da gibt es auch zum einen gibt es Kurse, also kostenlose Meditationen darauf. Es gibt kostenlose kleine Kurse darauf. Es gibt viele Artikel und es gibt auch Videos. Also da kann man mich gut finden. Sonst auch noch auf Facebook oder auf Instagram. Aber die Hauptseite ist www.aeon.ch.
Okay, und den Link können wir auch noch in die Shownotes packen, dann ist es ganz einfach zu finden.
Okay.
Lieber Gerhard, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir für dein Wirken noch ganz viel Kraft, Energie und Herzensstärke. Und fand es sehr schön, dass du dabei warst und danke dir recht herzlich dafür.
Danke Claudia für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Könnt ihr noch stundenlang weiter darüber reden.
Absolut,
ja. Und war sehr Themen. Schön. Danke genau. Vielmals.
Super, danke.
Bist du aktuell unzufrieden in deinem Job? Würdest du gerne herausfinden, was noch auf dich wartet? Dann buche dir jetzt dein kostenloses Klarheitsgespräch auf www.claudiabrinkmann.com. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes.